Guten Morgen, das war am Anfang ein bisschen Stille. Meine Stimme ist heute etwas angegriffen, aber Gottes Stimme ist immer da. Ja, das Geheimnis Gottes. Es ist heute der Abschluss des Römerbriefs. So. Ja, wir hatten als Kinder Geheimsprachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das war schön, dann konnten wir zu zweit oder zu dritt in so kleinen Geheimbünden miteinander reden. Und es war egal, ob Lehrer dabei waren oder Eltern, die konnten das nicht verstehen. Und Gott hat auch eine Geheimsprache. Und er, bei seinem Geheimnis ist es aber ganz anders als bei diesen Geheimnissen, die wir so früher hatten. Er möchte, dass alle Menschen sein Geheimnis kennenlernen. Er möchte, dass es alle erfassen, alle verstehen, alle begreifen und alle sich an ihm freuen. Ja, da könnte man sagen, was macht das denn geheim? Unser Text heute gibt uns eine Antwort darauf. Ihm, dem allein weisen Gott. Er macht es, weil er weise ist. Das müsst ihr jetzt erstmal als Antwort akzeptieren. Er hat es als Geheimnis verpackt, weil er weise ist. Vielleicht können wir dazu im Verlauf der Predigt noch etwas sagen. Dann hören wir uns jetzt mal den Predigttext an. Das ist nämlich der Abschluss des Römerbriefs, mit dem wir es heute zu tun haben. Römer 16, Verse 21 bis 27. Da sind am Anfang noch ein paar Grüße, auf die werde ich in der Predigt diesmal nicht weiter eingehen. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ein guter Abschluss des Römerbriefs. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das kann man wirklich sagen, wenn man den Römerbrief gelesen hat. Ja, Hermann hat es eben angedeutet. Wenn man den Römerbrief gelesen hat, wenn man etwas mitgenommen hat davon, wenn man mehr verstanden hat von dem Heilswerk und dem Gnadenplan Jesu, dann kann man nur sagen, ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre. Das ist die Quintessenz, das ist die Kernaussage am Schluss des Römerbriefs. Sie könnte am Ende jedes Briefes stehen, am Ende jedes Evangeliums, sie könnte ganz am Ende der Schrift stehen, denn darum geht es. Ihm sei die Ehre, dem alleinweisen Gott, für seinen Heilsplan, dafür, dass er uns ihn verkündigt hat. Das ist auch die Quintessenz unseres kleinen Textes heute, dieser 7 Verse, die wir uns vornehmen. Ihm sei die Ehre, dem allein weisen Gott. Ja. Wenn man menschlich denkt, also das hat mir mal jemand im Gespräch gesagt, ein Atheist, der sagt mir mal, sag mal, euer Gott, der ist ja richtig ehrsüchtig. Der will dauernd, dass man ihm die Ehre gibt. Ja. Aber das ist gut für uns, wenn wir ihm die Ehre geben. Er will unser Heil, er will unseren Segen. Das bringt uns Segen, wenn wir ihm die Ehre geben. Uns auch. Es bringt unseren inneren Menschen voran. Es hilft unserer Seele. Es hilft unserer Gemeinschaft. Es hilft unserer Gemeinde, wenn wir ihm die Ehre geben. Das ist Gottes Weisheit, dass wir, und dass er möchte, dass wir ihm alle Ehre geben. Denn das ist wohltuend für uns und für unser ganzes Ego. In unserer Welt ist das ganz anders. Natürlich ist es klar, wenn man nicht an Gott glaubt, dann wird man ihm auch nicht die Ehre geben. Und wenn man sein eigenes Image sucht, dann möchte man ihm ja auch nicht gerne die Ehre geben. Oder wenn man nicht möchte, dass er hineinredet in unser Leben, sondern dass wir alles selber bestimmen, dann möchten wir ihm natürlich auch nicht die Ehre geben. Ich weiß nicht, es gibt denn, ob ihr das Zitat von Johannes Hansen kennt, oder gibt es so einen Gedichtband, einen Liedband, und da heißt es an einer Stelle, er passt nicht in unsere Montagehallen. Er darf nicht entscheiden in den Redaktionen. Er soll nicht hineinreden in unsere Büros. Er darf nicht mitmischen in unseren Labors. Er soll nicht lehren in unseren Schulen. Wenn man ihn nicht hineinreden lassen will, dann braucht man ihm auch nicht die Ehre zu geben. So denken die Menschen. Bewusst oder unbewusst. In meiner Schullaufbahn habe ich so viele Reden gehört. Ihr habt wahrscheinlich auch viele Reden gehört. Ich habe so viele Reden gehört am Anfang des Schuljahres, am Ende des Schuljahres, in der Mitte des Schuljahres, zu allen möglichen Anlässen. Und wir konnten immer so stolz auf uns sein. Ja, es gab immer einen Anlass, stolz auf uns zu sein. Wie gern hätte ich es mal gehört, wenn man Gott für etwas gedankt hätte. Wie gern hätte ich es mal gehört, wenn man ihm für irgendetwas, irgendein Lob, irgendeine Errungenschaft, irgendeinen Erfolg, irgendetwas Gutes, irgendetwas Positives einmal die Ehre gegeben hätte. In Amerika ist das ja nicht so unüblich. Aber nein, das möchten wir nicht. Dabei können wir doch gar keinen klugen Gedanken fassen, keinen einzigen klugen Gedanken fassen ohne ihn. Gott sei die Ehre, das ist die Doxologie am Ende unseres Briefes, unseres Römerbriefes. Und da fragen wir uns natürlich, gut, wir wollen Gott die Ehre geben, aber wofür? Ich kann euch sagen, das ist schier unüberblickbar, wofür wir Gott die Ehre geben können. Hier in diesem Text gibt es zwei Aspekte und die möchte ich herausheben. Zwei Aspekte, der eine Aspekt, achso, ich muss hier selber drücken. Ja, das haben wir gerade gehabt. So, der eine Aspekt, er kann uns festigen. Das ist der eine Aspekt. Ja? Da heißt es nochmal, dem aber, der euch zu festigen vermag, und da geht der Text weiter, ihm sei die Ehre. Und der zweite Aspekt ist der Aspekt des Evangeliums, dass er uns ein Geheimnis gelüftet hat. Deswegen sei ihm die Ehre. Zwei Dinge, ja? Er kann uns festigen, erstens. Und zweitens, er hat uns ein Geheimnis verraten. Erstens, er vermag uns zu festigen. Ich kenne ein schönes englisches Lied von Keith und Christine Getty. Wir haben das hier noch nicht gesungen, weil es noch nicht übersetzt ist, aber das folgt bald. Ich übersetze das mal gleich. Das heißt, wenn mein Glaube zu scheitern droht, Christus wird mich halten. Wenn der Versucher die Vorherrschaft zu gewinnen scheint, Christus wird mich halten. Ich könnte nie mein Leben auf einer geraden Bahn halten, denn meine Liebe ist oft kalt. Christus muss mich halten. Und dann geht das noch weiter mit diesen Aussagen. Liebe Gemeinde, wir wären nicht hier und ihr wärt nicht hier ohne seine Macht. Ohne das, was er kann. Ohne das, was er vermag. Ihr kennt diese Passage aus dem Matthäusevangelium. Ist das Matthäus? Ja, ich glaube, ja, zum Beispiel. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19. Die Geschichte vom reichen Jüngling, die ist vertraut, wo dann Jesus dem reichen Jüngling klar macht, Junge, du hängst am Materialismus, so kommst du nicht zu Gott. Und er sagt dann zu seinen Jüngern dieses Witzige eigentlich, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel komme. Und die Jünger sind geschockt und mit Recht. Herr, wer kann dann in den Himmel kommen? Wer kann dann gerettet werden? Ihr kennt die Antwort von Jesus? Bei den Menschen ist's unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er allein kann uns retten. Verstehen wir das? Und er allein kann uns festigen. Manche Leute denken, ja gut, er hat mich gerettet, jetzt bin ich verantwortlich. Das ist natürlich auch richtig. Aber er allein, wenn seine Macht nicht wäre, wenn seine Macht nicht wäre, dein Glaube, mein Glaube, er würde hier zu diesen Füßen zerbröseln. Ihr hättet ihm längst goodbye gesagt. Er vermag euch zu festigen. Das ist eine so wichtige Sache. Es geht hier um einen geistlichen Prozess. Das hört sich ganz sachlich an. Aber es ist so, wenn wir von geistlichen Prozessen reden, dann bedeutet das immer, Menschenkraft kann es nicht ausrichten. Wir haben in uns keinen Raketenantrieb, keinen natürlichen Raketenantrieb, der uns in den Himmel schießt. Wir haben in uns keine natürliche, psychologische, was auch immer, Kraft, die uns zu Gott bringt, die auf einmal unsere Augen öffnet, die uns auf einmal das Evangelium verstehen lässt. Das haben wir nicht. Wir müssen es empfangen. Es ist ein Geschenk. Das ist so bei der Rettung. Und das ist so bei der Festigung. Er kann euch festigen. Wenn du keinen Hammer hast, dann kannst du auch keinen Nagel in die Wand schlagen. Und wenn du ein Analphabet bist, dann kannst du deinem Freund keinen Brief schreiben. Das ist logisch. Und wenn du nicht Kraft aus der Höhe hast, dann kannst du ihm nicht folgen, dann kannst du nicht glauben, dann wird auch dein Glaube nicht gefestigt und du kannst ihm nicht nachfolgen. Ja, das mal, hier haben wir einen schönen Vers, der das bestätigt nochmal. Dem aber, ist das? Ja. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott gebührt Herrlichkeit und Majestät. Aus Lukas, da haben wir wieder diese Doxologie, die Ehre sei Gott. Warum sei ihm die Ehre? Weil er dich vor dem Straucheln bewahren kann. Vor dem Umfallen, vor dem Verlust deines Glaubens. Er wäre weg, dein Glaube, ohne Gott. Meiner wäre weg. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott gebührt Herrlichkeit und Majestät. Ihm sei die Ehre. Natürlich sind wir als Gemeinde aufgerufen, uns einander zu stärken und zu festigen. Ja? Einer den anderen. Aber die Frage ist dabei, welche Kraftquelle nutzen wir? Das ist die Frage. Zweitens, warum sollen wir Gott ehren? Ja, er hat uns ein Geheimnis anvertraut. Und hier in zwei Versen, oder vielleicht sogar nur einer, sagt uns Gott, worum es sich bei diesem Geheimnis handelt, wann es geoffenbart wurde, durch wen oder wodurch es offenbart wurde, wem es offenbart wurde, und zu welchem Zweck es offenbart wurde. Alles ganz dicht in ein, zwei Versen. Wir gehen das einfach mal durch. Ja, das Geheimnis, da haben wir es. Ich habe hier mal einen Epheser-Vers genommen. Hier in unserem Text steht es auch, um welches Geheimnis es sich da handelt. Aber im Epheser, finde ich, ist es expliziter ausgedrückt. Da sagt Paulus, damit mir ein Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ich habe mal nachgeschaut, das Neue Testament redet sehr, sehr viel von Geheimnissen. Und alle Geheimnisse, die im Neuen Testament angesprochen werden, die laufen letztlich auf dieses Geheimnis hinaus, das Geheimnis des Evangeliums. Da ist die Rede vom Geheimnis des Glaubens. Ihr könnt das alle mal nachsehen in der Konkordanz. Das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis, wie wir es in der Lesung gehört haben, dass die Heiden Teilhaber sind am Leib Christi und Miterben der Verheißungen. Auch das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis, dass Christus das Haupt aller Dinge ist. Das Geheimnis der Gemeinde, dass die Gemeinde nicht einfach ein Verein ist, eine Versammlung von Leuten. Da ist ein Geheimnis, Christus in ihnen, Christus in der Welt, durch die Gemeinde. Großes Geheimnis. Das Geheimnis, dass Christus in uns lebt durch den Glauben. Seine Kraft, die wir ja brauchen, damit wir gefestigt werden können und damit unser Glaube Bestand hat. Großes Geheimnis. Das Geheimnis der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Das Geheimnis der Verstockung Israels um der Heiden willen. Und der Erlösung Israels. Das Geheimnis der Entrückung, das Geheimnis der Gottesfurcht, das Geheimnis der Offenbarung Christi im Fleisch, dass Christus Mensch gewordener Gott ist, ein großes Geheimnis. Das Geheimnis der Rechtfertigung im Geist, dass wir tadellos, ohne Runzel, ohne Flecken vor Gott stehen dürfen. Großes Geheimnis. Das Geheimnis der Verkündigung unter den Heiden, des Glaubens in der Welt, der Himmelfahrt und Aufnahme Christi in die Herrlichkeit und so weiter und so fort. Überall steht das Geheimnis. Und es mündet alles in das Geheimnis des Evangeliums. Da möchte man ja sagen, jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr. Es ist ja in der ganzen Welt bekannt gemacht worden, wirklich. Ja, es ist an vielen Orten verkündigt worden, aber haben wir es denn begriffen? Ist das Geheimnis wirklich gelüftet? Da ist mehr erforderlich, als nur, dass es weitergesagt wird. Da kommen wir noch dazu. Gut, das Geheimnis ist das Evangelium. Christus am Kreuz. Hingerichtet als Strafe für meine Sünden. Damit ich frei herausgehe. Und ohne Flecken vor Gott stehen. Ein Geheimnis Christi. Ja, wie und wann wurde es offenbart? Da steht es. Das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Wodurch? Durch prophetische Schriften. Das ist ein interessanter Satz. Es war immer verschwiegen. Es war schon seit Anbeginn der Zeit, ich sag mal, in Gottes Schoß. Gott verwahrte schon von Anbeginn an, vor der Schöpfung, sein Geheimnis. Jetzt ist es offenbart worden, das heißt mit Christus. Seit neutestamentlicher Zeit. Durch das Leben Christi ist und die Verkündigung von Christus ist es bekannt gemacht worden durch prophetische Schriften. Aber wenn man da mal so ein bisschen in den Kommentaren nachguckt, was ist das? Was sind das für prophetische Schriften? Einige Kommentare sagen, ja, das sind die neutestamentlichen prophetischen Schriften. Ja, natürlich, es hat ja auch neutestamentliche Propheten gegeben, die das Evangelium verkündigt haben. Die Apostel haben es verkündigt, die waren ja auch Propheten. Viele Jünger haben es verkündigt. Aber eigentlich sind es die alttestamentlichen Schriften. Wir haben es ja in dieser ganz langen Reihe gehört, die wir hier hatten, in der ganz langen Predigtreihe. Christus und das Evangelium im Alten Testament. Warum steht das hier? Warum steht hier nicht, dass von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch die Apostel und Jünger und alle Leute, die es verkündigt haben, sondern hier steht durch prophetische Schriften. Weil wir jetzt, nachdem Christus gekommen ist und alles vollbracht hat, die Schriften des Alten Testaments erst richtig verstehen, erst im Rückblick von Christus aus denken, im Rückblick deuten können. Ja. Das haben wir auch bald. Geschenke. Gott hat dieses Evangelium verpackt. Er hat es nicht verschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat es verkündigt, aber er hat es verpackt. Er hat es irgendwie verborgen. Manchmal kann man wenn man ein Geschenk bekommt, ein bisschen ahnen, was drin ist. Wenn das so eine kleine viereckige Form hat, könnte das ein kleines Büchlein sein oder eine CD. Oder manchmal, wenn das Geschenk ein bisschen größer ist, dann versucht man das zu umwickeln und dann kommen die Konturen des Geschenks so ein bisschen in der Verpackung zum Ausdruck. Manchmal kann man ahnen, was drin ist, wenn das Geschenk groß ist, wenn es klein ist, aber es ist verpackt. Es muss ausgepackt werden. Die Propheten haben es in verpackter Form als Geschenk uns verkündigt. Und die Bibel sagt uns das auch. Ups. Dankeschön. Die Bibel sagt uns das auch. Da heißt es in Hosea, Gott spricht da, ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen, in Klammern mal andere Übersetzungen, und viele Gesichte und Visionen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Ja, ich habe das Evangelium verpackt in Visionen und Gesichte und in Gleichnisse, in Offenbarungen habe ich das Evangelium verpackt. Und auch das Neue Testament, der Petrus, macht uns auf etwas aufmerksam. Da heißt es hier in dem Zusammenhang, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Selbst die Propheten, die im Namen Gottes gesprochen haben und durch Gott gesprochen haben, waren sich der tieferen Substanz und Tragweite und Größe dessen, was sie verkündigten, nicht vollends bewusst. Sie haben uns das Geschenk des Evangeliums gebracht, erkennbar, aber doch verpackt. Das macht auch Jesus deutlich. Wisst ihr, nach seiner Auferstehung, da hat er ja, da traf er die Jünger von Emmaus, kennt vielleicht die Geschichte, und er erschien auch seinen Jüngern und anderen Jüngern. Und da hat er Folgendes gesagt. Dies sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Merkt ihr das? Da hat Christus ihnen das Geschenk ausgepackt. Er hat ihnen gesagt, was das bedeutet, was die Propheten in den Gesichten, in den Visionen, in den Offenbarungen, in den Gleichnissen gesagt haben über Christus und das Evangelium. Er musste es ihnen erklären. Es ist ihnen erklären. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Oh, das ist zu weit. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ist das auch ein Geschenk? Also ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht weiß es einer von euch. Habt ihr manchmal, als ihr ein Geschenk bekamt, das ausgepackt und dann habt ihr das Geschenk gesehen und ihr habt gedacht, was ist das denn? Mir ist es manchmal so gegangen. Was ist das? Vielen Dank. Wozu ist das gut? Und dann hat der Geber mir erklärt, wozu das dient. Und dann habe ich gesagt, danke. Jetzt verstehe ich. So ist das mit dem Geheimnis des Evangeliums. Die Jünger mussten es erklärt bekommen. Sie mussten die Schriften gedeutet bekommen von Jesus. Wir müssen das Evangelium erklärt bekommen. Und das reicht noch nicht. Der Heilige Geist muss uns helfen, es zu verstehen. Wir bekommen das Evangelium erklärt und dann ist es schön ausgepackt und dann steht es wie so ein Geschenk vor uns und wir denken, ha, na und, was soll ich damit jetzt anfangen? Und der Heilige Geist muss kommen und helfen. Und Gott muss kommen und unser Herz öffnen. Und Gott muss kommen, unsere Augen aufmachen und unsere Gehirne öffnen, damit wir es kapieren, dieses Geheimnis. Ja. Ah ja, schön. Ich frage mich, warum hat Gott das Geheimnis des Evangeliums nicht so verpackt? Ja, durchsichtig, da sieht man doch, was drin ist, im Wesentlichen. Ja, ist klar, alles schön. Moderne Verpackung. Warum hat Gott das nicht so verpackt, wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist? Eine schön durchsichtige Verpackung. Warum hat Gott nicht von Anfang an Adam und Eva gesagt, also Leute, ihr habt jetzt gesündigt und seid rausgeschmissen worden aus dem Paradies. Aber kein Problem, ich habe vorgesorgt. Da kommt jemand, der heißt Jesus Christus und so weiter und so weiter. Warum hat er ihnen das nicht alles explizit von Anfang an gesagt? Das wäre doch kein Problem gewesen für ihn. Hoch, das hätte uns jede Menge Probleme erspart, oder? Typische menschliche Frage, ja. Ist das eine von diesen Fragen, wo Gott sagt, warte mal, in der Ewigkeit wirst du verstehen? Vielleicht. Aber er hat uns auch einen kleinen Hinweis gegeben. Eine kleine Antwort auf diese Frage. Im nächsten Vers, da ist er. Danke, Rainer. Da steht, und er hat aus Apostelgeschichte 17, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten. Damit sie den Herrn suchen sollten. Ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Ein Wort gerichtet an die Athener, an Heiden auf dem Areopag von Paulus. Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend finden möchten. Gott will, dass wir ihn suchen. Von Herzen. Wisst ihr, wie dieser Vers weitergeht? Das steht ja jetzt nicht mehr. Ich hatte keinen Platz mehr. Denn er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Es ist nicht so, dass diese Suche erfolglos bleiben muss, dass sie eine Unmöglichkeit bedeutet. Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott hat sich offenbart. Man kann ihn an seinen Werken erkennen, heißt es am Anfang des Römerbriefs. In seiner Schöpfung erkennen und noch viel mehr. Er hat sich offenbart in Jesus Christus. Und noch darüber hinaus, er offenbart sich auch heute immer wieder und hoffentlich auch heute in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde. Gott ist nahe einem jeden unter uns. Und deshalb möchte Gott, dass wir ihn von Herzen suchen. Das ist in jedem Menschen, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder. Und jedem Menschen hat Gott etwas ins Herz gegeben, um die Beziehung zu seinem Schöpfer zu suchen. Um zu suchen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu lebe ich. Und auf was für Irrwege kommen Menschen da? Aber sie können ihn finden. Umso mehr bedeutet das, lasst uns das Evangelium verkündigen und dafür beten, dass Gott es nicht nur auspackt, sondern auch erklärt. Ihr kennt das Spiel Blinde Kuh, ne? Ja, kriegt einer die Augen verbunden und der muss dann andere Leute ertasten und suchen. Die tippen auch auf seine Schulter oder berühren ihn und laufen dann irgendwo hin. Aber er weiß, auch wenn er blind ist, er weiß, da ist was. Das sind Leute, die kann ich zu fassen kriegen. Da ist was möglich, ja? Oder dieses Spiel, ich weiß nicht, wie das heißt. Jemand versteckt einen Gegenstand. Eine Gruppe versteckt einen Gegenstand und ein Einzelner muss den suchen. Und dann geht er dann rum und die anderen sagen, heiß, 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 heißer. Oder kalt, kälter. So heißt das. Was auch immer. Ja, ist egal, da streiten wir uns jetzt nicht drum. Gott hilft uns bei der Suche. Gott lässt uns nicht alleine suchen. Heiß, 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 kalt, kalt, kalt. Er leitet uns. Gott möchte, dass wir finden. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat uns durch Jesus Christus, die neutestamentlichen Propheten, Apostel, Jünger und so weiter, das Geschenk ausgepackt. Er kann es uns durch den Geist klar machen. Nächste Frage. Ja, da steht es nochmal. Da steht, wem er dieses Geheimnis bekannt gemacht hat. Ja, natürlich hat er es zuerst den Juden bekannt gemacht. Paulus, wo immer er hinkam, ging zuerst in die Synagoge. Zuerst hat sein Volk Israel das Evangelium gehört. Aber es war noch ein Geheimnis, dass die ganzen Heiden erreicht werden sollen, Miterben zu sein. Deshalb hat er es den Heiden bekannt gemacht. Bei allen Heiden ist es bekannt gemacht worden. Ja, die Heiden sollen auch sehen, obwohl sie ja die Schriften nicht hatten. Das heißt ja im Römerbrief, wir haben es gelesen, die Schriften gehörten den Juden, die Verheißungen gehörten den Juden oder gehören. Jetzt dürfen die Heiden daran teilnehmen, ein großes Geheimnis. Es gab diese Woche einen schönen Losungsvers, da hieß es, und es wird eine Herde sein. Eine Herde. Und einen Hirten. Geheimnis. Eine Herde. Einen Hirten. Dazu muss es den Heiden bekannt gemacht werden, ja? Sowohl unter den Heiden als auch unter den Juden sind Menschen und wir wissen das. Die haben das Geschenk noch nicht ausgepackt. Oder es wurde vor ihren Augen noch nicht ausgepackt. Und das sind viele, die haben es ausgepackt und wissen nicht, was es ist. Letzter Punkt. Oh, da war er schon. Machst du noch mal einen weiter? Danke. Letzter Punkt. Warum, wozu, zu welchem Zweck hat Gott das Geheimnis bekannt gemacht? Auch hier mannigfaltige Gründe und Zwecke. Hier in unserem Text steht Folgendes. Bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Das ist das Ziel, weshalb Christus uns das Geheimnis des Evangeliums offenbart hat, bekannt gemacht hat. und uns geholfen hat, es zu verstehen, zu begreifen und aufzunehmen. Zum Glaubensgehorsam. Ich sage euch, viele Menschen in unserer Gesellschaft, und ich zähle mich dazu oder zählte mich dazu, haben Probleme mit diesem Begriff Gehorsam. Als ein Reizwort sondergleichen. Bei der Bundeswehr, da war mir das ganz klar, was das bedeutet. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren unterwegs, es war 35 Grad im Schatten. Wir robbten durch das Gelände, durch die Wälder, durch die Wiesen, durch die Felder und hatten zur Erfrischung so Feldflaschen dabei und in diesen Feldflaschen war Kaltschale. Weiß nicht, wer das kennt. Das ist so ein schönes, ist flüssig, aber mit kalten Früchten drin. Sehr erfrischend, sehr stärkend. Das hatten wir dabei. Und dann waren wir unterwegs im Wald und einer hielt es nicht mehr aus, eröffnete seine Feldflasche und trank. Das trieb die Zornesröte ins Gesicht des leitenden Offiziers, der sagt, alle Mann, halt! Alle kippen ihre Flaschen aus. Alle mussten ihre Feldflasche öffnen und den Inhalt auf den Boden ergießen. Alle mussten das tun. Da gab es nichts. Das war Gehorsam. Auskippen. Der arme Offizier wusste nicht ganz, dass er da so ein bisschen seine Grenzen überschritten hatte. Obwohl er es gemeint hatte in dem Sinne, wenn wir Kriegsfall haben und einer macht einen Fehler, leiden alle. Das wollte er zeigen. Aber er hatte etwas seine Kompetenzen überschritten. Es wurde eine Beschwerde geschrieben. Wisst ihr, wie man so ein Gehorsam nennt? Ja. Kadavergehorsam. Ein Kadaver ist völlig willen- und bewegungslos. Der kann nicht anders. Liebe Freunde, Glaubensgehorsam ist kein Kadavergehorsam. Er ist das Gegenteil von Kadavergehorsam. Das ist noch ein Punkt, wo wir die Freiheit des Christenmenschen erleben. Es ist ein Gehorsam aus Überzeugung. Es ist ein Gehorsam aus Liebe. Es ist ein Gehorsam aus einem veränderten Herzen durch Gott und den Heiligen Geist. Es ist ein Gehorsam, zu dem ich sage, ja, ich will. Auch wenn ich manchmal nicht kann oder schwach bin. Aber zumindest in meinem Herzen ist es drin, ja, ich will. Das ist dieser Glaubensgehorsam, der mit ganzem Herzen sagt, ich will dir folgen, Jesus. Das ist auch etwas, was Gott vermag, ja. Er vermag das, in unsere Herzen zu geben. Sonst würden wir Gott im Kadavergehorsam folgen. Boah, was für ein Bild. Wie furchtbar wäre das, wenn wir Gott mit Kadavergehorsam folgen. Wie furchtbar. Kein Evangelium, keine Freude. Aber er hat es uns ins Herz gegeben. Ich fasse zusammen. Was nehmen wir denn Praktisches heute mit? Ihr Lieben, ehrt doch Gott einfach. Hier, wenn ihr nach Hause kommt, vergesst nicht, ihm die Ehre zu geben. Da gibt es jeden Tag Möglichkeiten. Quasi jede Stunde. Denkt daran, ihr seid es nicht, der verantwortlich ist für eure Erfolge, für euer Schönes, für euer weniger Schönes, für die Menschen, für die Hilfe, für den Erfolg, für das Fortkommen, für das Leben, für das Essen. Und wenn wir an das von heute denken, dafür, dass Gott euren Glauben festigt, dafür, dass Gott euch an die Hand nimmt, dafür, dass Gott euch stärkt, dafür, dass er euren Glauben stärkt und dass er euch hält. Im Zweifel, an der Schwelle, wenn der Teufel die Oberhand zu gewinnen scheint, wenn ihr meint, meine Liebe ist kalt oder mein Herz ist kalt, er ist es, der euch festigen kann. Dankt ihm dafür, lobt ihn dafür, diese Woche. Gott, ich danke dir, du kannst mich alleine festigen. Und dafür, dass er uns das Geheimnis des Evangeliums geoffenbart hat. Er hat uns dieses Geschenk ausgepackt und hat es uns gedeutet. Und hat es uns erklärt durch die Verkündiger, durch die Apostel. Ohne die Lüftung dieses Geheimnisses wäre dein Leben und mein Leben ein Umhertasten im Nebel. Ein sinnloses Unterfangen. Wir würden umherirren wie blinde Kühe, die irgendeinen Sinn suchen im Leben. Und in die Irre gehen, ohne ihn. Das Geheimnis jedoch wurde uns anvertraut, damit wir wirklich leben. Nehmt das mit nach Hause. Gebt Gott die Ehre. Amen. Ja, ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr könnt. Ja, Herr, wir ehren dich, wir geben dir die Ehre, weil du der alleinige König bist. Du allein gibst uns Kraft, die wir brauchen. Du allein hast uns alles geschenkt, was zu einem dir wohlgefälligen Leben notwendig ist. Wir preisen dich und loben dich, dass du uns hältst, uns festhältst, dass wir am Rockzipfel von Jesus hängen dürfen. Dass wir seine Hand halten dürfen, dass er unsere Hand ergreift. Vater, du hast uns das Geschenk des Glaubens gegeben. Vater, wir dürfen dich ehren und wollen dir die Ehre geben. Dafür, dass du uns das Geheimnis des Evangeliums anvertraut hast. Hilf uns, Herr, das weiterzugeben. In deinem Namen, mit deinem Segen, durch den Heiligen Geist. Amen. Amen.